Ja, klingt auch ganz schön mal so über YouTube. Meine Brille. Aber es geht nichts über hausgemachte Leberwurst. Die andere isst sie auch mal. Aber wenn wir wieder selber Live-Musik machen, ist auf Dauer natürlich schöner und wird auch wieder kommen. Der Predigttext für heute steht im Hebräerbrief. Und in Kapitel 10, 32 bis 39. Der Hebräerbrief ist ein wenig ein besonderer Brief. Man weiß nicht genau, wer ihn geschrieben hat, aber die meisten Fachleute sagen, der Sprache nach, dem Inhalt nach, war es der Apostel Paulus. Also sagen wir mal, Paulus hat diesen Brief an hebräisch, an jüdisch geprägte Christen geschrieben, irgendwo im Mittelmeerraum, Vorderasien oder wo auch sonst. Und viele Passagen im Hebräerbrief sind recht ermahnend oder auch ermutigend, wachrüttelnd, weil die Christen dort allmählich so ein bisschen träge und müde wurden, aus verständlichen Gründen. Und nun Paulus einfach bemüht ist, wieder ein neues Feuer zu entzünden, sie neu zu erwecken und auf diesem guten Weg zu halten mit Jesus und Ziel Richtung Ewigkeit bei Gott. Und wir wollen einfach mal den Text lesen, vorne hier an der Wand auch. Und unanständigerweise kehre ich euch mal den Rücken zu. Der ist auch schöner. Und wir lesen das miteinander und es gibt ein paar Anmerkungen auch für uns. Genau. Beginnen wir mit Vers 32. Erinnert euch, oder wie Luther übersetzt, gedenkt der vorigen Zeiten. Ne? Erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Also diese müde gewordenen Christen werden dazu ermuntert, ermutigt, hey, denkt doch mal zurück, wie es schon mal in eurem Leben war, zum Beispiel als ihr frisch zum Glauben kamt, mit welcher Begeisterung, mit welcher Hingabe, mit welcher Freude ihr zu Jesus gehörtet und euren Glauben lebtet. Als ihr zum Glauben kamt, vielleicht hat der eine in der Schulklasse gesagt, hey, ich glaube jetzt an Jesus. Und der andere am Arbeitsplatz, komm doch mal mit in den Gottesdienst, da hört man was von der Bibel. Und dem Nachbarn hat man auch noch irgendwas geschenkt zu lesen und man konnte gar nicht richtig schweigen von dem, was Gott getan hat und dass man jetzt ihm gehört und dass auch die Schuld vergeben ist und ein neuer Horizont sich aufgetan hat, also mit Begeisterung, mit Hingabe, mit großer Liebe und Freude wart ihr unterwegs und habt dafür sogar bereitwillig Schläge eingesteckt, ne? Worden war und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Ihr wart bereit dafür, vielleicht verlacht zu werden, beschimpft zu werden, Kopfschütteln zu ertragen. Es war euch gar nicht so wichtig, weil euch Jesus so wichtig war. Und ich glaube, manche unter uns heute Morgen hier oder da können so auch zurückdenken. Und es gibt ein paar unter uns, die denken, schlecht zurück, Mann, war ich damals blöd, ich habe es ja völlig übertrieben, wie konnte ich so dumm sein, jedem von Jesus zu erzählen, also schämen sich dafür. Andere stimmen hier mit Paulus ein und sehen das rückblickend positiv und sagen, ja, das war wirklich eine Zeit der Hingabe, der Liebe und Freude und Unbefangenheit im Bekenntnis für Jesus. Das ist die bessere Variante, wenn man zurückschaut, auch wenn der Glaube manchmal Kindheitskrankheiten hat, aber darüber schaut Gott hinweg und da dürfen wir auch getrost drüber hinwegschauen. Und dann wäre das noch ein bisschen konkreter, Entschuldigung, geschildert, was da nun genau war mit den Christen dort, die diesen Brief empfangen haben und auch einen Glaubenskampf hatten. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten, Vers 3. Also genauere Schilderung, auch Luther übersetzt Schmähungen oder Übersetzungen an den Pranger gestellt, um ihres Glaubens willen. Und das war dann nicht nur irgendwo verborgen, sondern vielleicht im Dorf, in der Stadt, die glauben an Jesus. Und die wenden sich von dem Weg der Väter ab, den wir doch alle hier im Ort so schön miteinander gegangen sind. Wir waren alle bei dem Verein und abends haben wir unser Bier getrunken und noch ein paar Bier mehr und jetzt geht er in die Kirche. Und wie auch immer. Das war wie im Schaufenster, wie am Pranger, öffentlich öffentlich zur Schau gestellt. Zur Sau gemacht, ne? Zur Schau gestellt. Die Sau durchs Dorf getrieben, ne? 34, ihr habt, oder das war das eigene Ergehen, aber sie hatten auch Gemeinschaft mit denen, denen es so erging. Also vielleicht hat es mich nicht getroffen, aber mein Bruder, meine Schwester aus der Gemeinde und wo auch immer. Und da hat man nicht so peinlich in der Arbeit geschwiegen. Naja, kennst du den auch und so? Ja, ich habe mal gehört, dass es den geben sollte oder müsste, könnte. Nein, man hat sich dazu gestellt. Auch wenn einem menschlich nicht immer alles an demjenigen gefällt. Also mir geht es zum Beispiel tatsächlich so mit, kann man ja sagen, weil es eine öffentliche Sache ist, mit dem Olaf Latzel, ne? Der nun wirklich sehr öffentlich präsent einfach mal ganz deutlich sagt, was zu gewissen Themen in der Bibel drinsteht. Über den Ton kann man sich streiten, über die Person, menschlich, gibt verschiedene Geschmäcker, ist nicht jedermanns Geschmack, wenn man so auftritt, aber vom Inhalt her ist es doch das, was wir auch glauben. Ist es doch das, was in der Bibel drinsteht. Naja, und jetzt zu sagen, ja, ich stehe auch dazu. Und wenn im November der Prozess kommt wegen Volksverhetzung, du liebe Zeit, ich glaube, da gibt es andere Volksverhetzer in Deutschland, wenn der Prozess kommt wegen Volksverhetzung, man immer sagt, ich stehe dazu. Ne? Ich bin auf der gleichen Seite. Und so haben das die Christen getan und haben dafür auch wieder Schläge einkassiert. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Die wurden nicht versorgt im Gefängnis, man hat ihnen Essen gebracht und stand in Verdacht eben auch ein Krimineller. Da geht es nicht um Glaube an Jesus, das ist nie die Bezeichnung. Die Bezeichnung ist immer staatsfeindlich, kriminell. Könnt ihr die ganze Verfolgungsgeschichte mal durchgehen, der letzten Jahrhunderte, du bist immer ein Staatsfeind, und du bist immer kriminell und das stimmt auch, Staatsfeind, wenn der Staat atheistisch ist und Jesus mein König ist und ein Anrecht hat auf alles, wäre es natürlich für die Regierenden schlimm, wenn viele zum Glauben kommen. Dann wackelt auch irgendwann der atheistische Stuhl. Das sehen die schon richtig. Und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Da wackeln uns eigentlich die Ohren. Denn das, was wir besitzen, ist sehr heilig. Und für uns Deutsche und in der westlichen Welt, wir haben eine ganz besondere Beziehung nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man ja nichts mehr hat und alles kaputt war und dann aufgebaut hat und gesammelt hat. Wir haben zum Besitz, und ich auch, eine ganz besondere Beziehung entwickelt. Das liegt alles ganz nahe an unserem Herzen. Da steckt unser Herzblut drin in dem, was wir besitzen. Ob das unsere Häuser sind, unsere Autos, unsere Fahrräder und was man aufzählen möchte oder die Lieblingsdose irgendwo im Schrank, die gar nicht viel kostet. Aber wir haben ein wahnsinniges persönliches Beziehungsverhältnis zu unserem Besitz aufgebaut, dass wenn jemand was wegnimmt, ein Schier, das aus dem Herzen gerissen wird. Das ist auch nicht richtig, diese Beziehung. Und sie ist auch nicht gesund. Ich lebe dir auch. Gott wird uns demnächst einen Weg führen, bin ich mir sicher, dass wir dort eine Menge Schmerzen am Herzen kriegen werden. Ja, denn wir können ja nicht ewig im Schlaraffenland leben. Und ein paar hundert Milliarden Euro kann man so zerreißen, wie Fachleute sagen, dann ist Geld wirklich nichts. Oder sie müssen bitterböse bezahlt werden, abbezahlt werden. Und dann kann man nicht im Schlaraffenland leben und ein paar hundert Milliarden Euro abzahlen. Irgendwo muss es ja herkommen. Kann man einem erzählen, was man will. Aber das ist nicht der einzige Grund. Damals wurden diese Güter der Christen wurden nicht geplündert und geraubt, ein Raub der Güter, dass irgendwelche Banden durchs Ohr zogen, da sind Christen im Haus, Tür aufgebrochen, ausgeraubt, sondern sie wurden offiziell beschlagnahmt von der Regierung, von der politischen, örtlichen Beschaffenheit, offiziell beschlagnahmt, weil hier Leute einen anderen Weg gehen, weil sie staatsfeindlich sind. Und dann ertragen steht im Griechischen gar nicht mal drin, sondern mit Freuden angenommen haben. Das ist ein Hammer, ne? Also das traue ich mir nun gar nicht zu. Wenn mal die Polizei vorbeikommt und sagt, du bist nicht ganz in Ordnung, Werner, jetzt nehmen wir erstmal dein Fahrrad mit und nächste Woche kommen wir, dann nehmen wir auch dein Auto mit. Ha, nimmt ruhig. Aber ihr merkt, schaut zurück an den Anfang, als ihr zum Glauben kamt, als Jesus euch das Wichtigste und Größte war, als euer Herz nicht an dem hing, was vergänglich ist, was wir sowieso nicht mitnehmen können und was wir auch nicht hergebracht haben, sondern uns nur geliehen ist. Da war das bei den Christen wohl tatsächlich so. Habt ihr das mit Freuden ertragen, mit Freuden angenommen, aufgenommen? In Klammern, ein bisschen bin ich neidisch auf diese Christen, weil das ist auch eine ganz tolle Freiheit. Man verhungert ja deswegen nicht. Und irgendwie hat man meistens auch noch sein Haus und sein Auto trotzdem. Aber es ist eine ganz tolle Freiheit, nicht in Beziehung an dem zu hängen, was vergeht und uns sowieso nicht ewig gehört. Eine ganz tolle Freiheit. Denn ihr wusstet, das ist das Geheimnis, ne? Denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Weil im Vergleich zu dem, was man in Jesus hat und durch Jesus hat und in seinem Frieden, seiner Freude, Freiheit und Vergebung, ist das, was wir so festhalten, da oben das und hier unten das, ein Riesenabstand. Und weil sie das anvisiert haben, hey, Jesus und die Zukunft bei Gott in Ewigkeit und Herrlichkeit, weil ihnen das vor Augen stand, weil sie da drin lebten und sich darüber freuten, war das auf einmal nicht mehr ganz so groß, nicht mehr ganz so mächtig. Und sie konnten es mit Freuden annehmen, was ihnen genommen wurde. Und sie hatten so eine richtige Freiheit. Und jetzt merken wir nochmal, wo das Ganze seinen Ursprung hat, wenn Paulus sagt, schaut doch zurück, ihr, wie war denn das? Und schaut euch mal jetzt an, was ist noch von dem da? Und ihr merkt es gar nicht mehr, ihr werdet gekocht wie ein Frosch im heißen Wasser, wie ein Frosch im Wasser. Wenn er ins kalte Wasser kommt und man kocht ihn, merkt der Frosch das nicht. Meine Frau sagt immer, ich soll die Dinge erklären, weil es keiner weiß. Ne? Und wenn man ihn aber gleich ins heiße Wasser geworfen hätte, springt er gleich raus. Ne? Wenn wir vor 30 Jahren gewusst hätten, was heute alles gesellschaftlich und gemeindlich ist und läuft. Wir hätten vor 30 Jahren alle gesagt, boah, nie im Leben. Och, du liebe Zeit, nee, dann ist für mich Schluss und aus. Und, also nee, dann, pff, ne, aber wir sind immer gekocht, wie ein Frosch im Wasser. Ne, so ist halt. Aber die Bibel sagt, schau zurück. Die Bibel weckt uns auf. Hey, denk an das, was du verloren hast und strecke dich neu danach aus. Hier heißt es, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden wird. Oder übersetzt Vertrauen, hier Zuversicht. Ich komme auf diesen Begriff nochmal zurück, weil der recht entscheidend fürs Verständnis ist. Werft eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft oder Geduld zum Durchhalten, weil sie sind müde geworden. Das kann man verstehen. Und wenn man immer die gleichen Anfechtungen hat und die gleichen Herausforderungen hat und zum 20. Mal jemand einlädt und der kommt wieder nicht und dann kommt er und wird auch nicht gläubig, irgendwann ist man müde und die Jahre bringen das mit sich, logisch. Aber ihr braucht Kraft, Geduld zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch möchte, will. Und so auch bekommt, was er euch zugesagt, versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat, er wird sich nicht verspäten. Das ist immer gekoppelt, wenn jemand in Leid drin ist und durchhalten möchte und geduldig sein möchte, dann sagt die Bibel ganz oft, du und Jesus kommt bald. So werden wir rückblickend sagen, ist das Psychologie? Ist er seit 2000 Jahren nicht gekommen? Ist das ein schöner Trick, um Christen zu sagen, gut, bleibt schön artig, passt schön auf, morgen kommt Jesus und dann erwischt er euch, ne? Man muss es von der Beziehung her sehen. Im Grunde genommen steckt da drin zum einen nicht nur die Wiederkunft Jesu, die leibhaftig und öffentlich und historisch geschehen wird. Da hat die Bibel auch eine Naherwartung, weil keiner den Tag kennt und wir tun gut daran, das auch zu haben. Aber es steckt auch das Eingreifen Jesu drin. Er ist nahe. Und da, wo du am Durchhalten bist, halte noch ein bisschen durch. Dann kommt seine Hilfe und sie kommt nicht zu spät. Das mag auch mit drin stecken. Nur wer mir nur, das Zitat, nur wer mir, Gott, ne, vertraut, wird meine Anerkennung finden, also wer vertraut, und leben. Wer aber zurückweicht, auf dieses Wort kommen wir, und aufgibt, an dem werde ich kein Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Ja, können wir ausschalten? Ich möchte, nachdem wir durch diesen Text gegangen sind, tatsächlich auf diese Worte eingehen, Vers 35, wo gesagt wird, darum werft euer Vertrauen oder eure Zuversicht nicht weg. Da ist eine Belohnung dabei. Und aus diesem Zitat, Vers 38, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Und dann wiederum das, was Paulus schreibt, wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Und das ist sicherlich da habe ich länger drüber nachgedacht, jetzt hätten wir normal hier auch das Thema stehen, das ist sicherlich einmal theologisch zu sehen, vom Glauben her. Der Hebräerbrief zeigt einfach auf, wie jetzt jeder, der an Jesus glaubt, einen direkten Zugang zu dem lebendigen Gott hat, zu dem heiligen Gott, zu dem ewigen Gott. Wenn auch noch im Alten Testament es im Tempel so war, dass das normale Volk, also du und ich, so im Vorhof sich meistens aufhielt und dann der Hohepriester einmal im Jahr durch das Heiligtum in das Allerheiligste zum Gnadenthron Gottes gehen konnte oder zum Sühnethron Gottes gehen konnte, nur einmal im Jahr mit dem Blut eines Opfertieres, dann war das halt für uns, für den Normalbürger gar nicht möglich, so direkt mit Gott in Kontakt zu kommen, so direkt die Gewissheit der Vergebung zu haben. Sondern der Priester erledigt das. Es war eben mittelbar das Heil und nicht unmittelbar. Und der Hebräerbrief macht deutlich, aber seitdem Jesus gekommen ist und seitdem er ein für alle Mal mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste gegangen ist, sogar in das Himmlische und nicht nur in die Abschattung hier des Tempels auf Erden damals, nachdem Jesus dahin gegangen ist mit seinem eigenen Blut, hat er durch die Hingabe seines Lebens die Tür weit geöffnet, für uns alle, dass wir zum Thron der Gnade gehen können und allezeit Hilfe empfangen, Kapitel 4, Vers 15. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und da schreibt hier Paulus, dieses Vertrauen auf Gottes Gnade, dieses Vertrauen der Unmittelbarkeit der Beziehung und des Lebens mit dem lebendigen Gott, dieses Vertrauen, dass man ihm ganz gehört und dass wir nicht vermittelt werden müssen mehr von irgendjemandem, dieses Vertrauen werft nicht weg. Da weicht nicht wieder rückwärts in das Alte hinein. Und das war ja so ein bisschen das Problem. Nach einigen Jahren, die Christen dort, war ihnen die Gnade nicht mehr so wichtig. Oder selbstverständlich und lahm geworden. Liebe, 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 Gnade, Gnade, Gnade. Und wenn man das so rumschleudert, irgendwann ist es nichts mehr. Das war ihnen nicht mehr so wichtig. Und sie fragten sich, ist Jesus nicht eigentlich auch nur ein Engel, wie die Engel im Alten Testament beschrieben werden, für eine etwas höhere Engel? Und Paulus sagt, nein, er ist viel höher. Er ist Gottes Sohn. Hey, habt ihr das vergessen? Und dann sagen sie, ist nicht dieser ganze alttestamentliche Bund mit Tempel, Mose, Opfer, Gesetze, das ist doch eigentlich fast genauso wie das, was Jesus gebracht hat. Er war ja auch Jude. Es ist alles auf einer Linie, vielleicht eine ganz kleine Staffelung. Und wiederum schreibt Paulus, nein, das, was Jesus getan hat, ist endlos höher, größer, mehr. Diese Worte höher, größer, mehr sind die wichtigsten Worte im Hebräerbrief, weil man Jesus so runtergeholt hat und so eingegliedert hat in die Religion des Glaubens und nicht mehr sieht, es ist Gottes Sohn und nicht mehr sieht, er hat den Zugang zur Gnade eröffnet und wir können alle kommen und dafür kämpft. Hier Paulus, und deswegen sagt er, werft euer Vertrauen nicht weg auf diese Gnade, auf diesen Jesus, auf diesen Zugang. Davon lebt ihr und da heraus ermuntert und entbrennt der neue Glaube, nicht durch Gesetze, sondern indem ihr das wieder neu anvisiert und euch darüber freut und schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Deswegen sagt er, werft euer Vertrauen nicht weg und weicht nicht wieder zurück in das Alte. aus dem er herauskommt. Israel sehnte sich nach den Fleischtöpfen Ägypten zurück. Das tun wir in der Regel nicht. Aber so ein bisschen Religion, so ein bisschen selber können und sich das anrechnen lassen vor Gott, so zur Sicherheit nochmal. Zu den Galatern musste Paulus sagen, ihr seid so gut gelaufen im Glauben. Da hat er gesagt, wow. Ne? Und ihr habt auf den Geist vertraut, auf die Kraft Gottes und wollt es jetzt im Fleisch in eigener Kraft vollenden. Das kann passieren im Alltag des Glaubens. Dass man sich auf einmal wieder weggründet von der Gnade auf sich selbst und auf alle Forderungen und Gesetze und meint, wenn ich da brav und fein bin, dann wird es perfekt reichen. Nein, da wird man müde, da wird man träge, da hat man eine Frust, da zieht man sich zurück. Das ist nicht förderlich. Vielleicht blickt man sehnsüchtig zurück, gedenkt der früheren Zeiten, aber null Chance, dahin zu kommen. Aber, und das ist mein Hauptanliegen, diese Worte, darum werft euer Vertrauen nicht weg oder weicht zurück, sind, wenn man da ein bisschen nachforscht, auch so ein bisschen im Griechischen oder im Kontext, auch nochmal anders zu verstehen. Für Vertrauen, das ist ja sehr mutig übersetzt von Martin Luther, Zuversicht trifft das schon besser, hatten wir hier, oder Freimütigkeit. Eigentlich steht dort auch, und irgendwie hängt das mit dem, was ich gerade sagte, auch letztendlich zusammen. Eigentlich steht dort auch und vor allem, wenn es heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, hört nicht auf, frei, mutig, öffentlich Jesus zu bekennen. Das meint es. Das war das Problem der Hebräer, weil da hatten sie Schläge für kassiert. Und dann hört man halt irgendwann auf. Aber hier die Aufforderung heißt, hört nicht auf, freimütig, zuversichtlich, frei, mutig, öffentlich, bedeutet dieses Wort, von eurem Glauben zu reden. Und dieses, wo es dann heißt, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm, zurückweicht, besser übersetzt, wenn er sich zurückzieht in die Anonymität, in die Verborgenheit, in eine Untergrundbewegung. Und genauso auch hier, wenn er sagt, wir sind aber nicht von denen, die sich zurückziehen. Und jedes Mal werft euer Vertrauen, also eure Zuversicht und Freimütigkeit nicht weg. Gott hat kein Gefallen daran, wenn sie sich zurückziehen. Und wir gehören nicht zu denen, die sich zurückziehen. Alle dreimal ist gemeint, Paulus kämpft dagegen an, dass die Gläubigen, die diesen Brief empfangen, sich zurückziehen aus der Öffentlichkeit. Genau darum geht's. Damals bekamen sie Schläge und Anfeindungen, weil sie öffentlich waren und sich nicht versteckten. Dann haben sie sich irgendwann versteckt und hatten ihre Ruhe. Aber die Ruhe diente nicht dazu, ermutigt zu werden, sondern dort wurde man viel müder als zu der Zeit, wo man angefeindet wurde. Und jetzt sagt Paulus, das ist es, zieht euch nicht zurück. Das ist es, werft eure Zuversicht nicht weg, eure Freimütigkeit von Jesus zu erzählen, lasst euch von niemandem und nichts verbieten. Den Glauben und das Christsein öffentlich zu propagieren und zu leben, lasst euch von niemandem und nichts verbieten. Und ich sage euch, nichts mehr will der Teufel, auch nichts mehr will ein atheistischer Staat, damals Russland oder China immer noch, Nordkorea sowieso, nichts mehr will ein säkular werdender Staat, der Atheismus und der Teufel, als dass das gar nicht mehr auffällt, dass es Christen gibt. Dass es Christen gibt, ist in der Regel nicht das Problem. Da stört sich kaum einer dran. Mir sagte ein Bruder aus Russland, als die Verfolgung war, hat gesagt, wir hätten keine Probleme, wenn wir uns in unseren Stuben zum Gebet getroffen hätten. Probleme haben wir bekommen, als wir merken, nein, Jesus sagte, geht hin. Als wir öffentlich zum Glauben einluden, als wir auch die Jugend einluden zum Glauben, als wir nicht schweigen konnten von dem, was Gott getan hat, da kamen die Probleme und da sind Christen ins Gefängnis gekommen. Die Chinesen würden eine große Christenheit dulden, wenn sie ganz mucksmäuschenstill ist und noch so ein paar Glaubensartikel daherbetet, die sie noch zusätzlich vom Staat aufdoktriert bekommen. Aber was machen sie? Sie haben allein in den letzten 3-4 Jahren 5000 Kreuze von den Kirchen gerissen. Das ist zu offensiv. Das ist zu öffentlich. Glaube und Religion und manche Theologen, Schleiermacher und KKG haben das ja auch propagiert. Glaube und Religion hat mit dieser Welt erstmal gar nichts zu tun. Glaube und Religion ist eine reine Befindlichkeit meines Herzens und 80% aller evangelikalen Bücher gehen ja in diese Richtung. Das ist eine reine Befindlichkeit meines Herzens, Glaube und Religion. Und das würde dem Staat, der atheistisch ist, gefallen. Das würde auch dem Teufel gefallen. Mach doch deinen schönen Herzensglauben. Besinn dich ein bisschen und sonn dich ein bisschen in der Liebe Jesu und dann tu noch mal dich irgendwo mit einer Tasse Kaffee zu Hause hinsetzen und dann ist auch gut und genug. Und die Bibel und hier Paulus sagt, zieht euch nicht aus der Öffentlichkeit zurück. Seid mutig und frei und öffentlich in eurem Glauben, in eurem Reden, in eurem Bekennen. Der Hintergrund ist ja so, wenn diese Erde dem Teufel gehören würde, und wir hier nur noch weggebeamt werden, und das war's mit der Erde. Okay, aber jetzt gehört dieser Globus dem lebendigen Gott. Er hat ihn erschaffen, diese Welt. Es ist sein Besitz und den gibt er nicht einfach her. Er hat diesen Globus und diese Welt Menschen anvertraut, aber diese Menschen haben den Globus an sich gerissen und so getan, als gäbe es keinen Gott. Und jetzt kommen eben Boten, Menschen, die gläubig werden durch Jesus Christus und sie dürfen sehr wohl und sind von Gott auch beauftragt zu sagen, hey, diese Erde gehört Gott. Er ist der Schöpfer. Das ist nicht euer Globus. Und ihr werdet irgendwann mal Rechenschaft abgeben müssen. Wenn niemand hat mehr Anspruch auf diese Erde als Menschen, die Jesus gehören. Wir können wirklich sagen, das ist die Erde meines himmlischen Vaters. Und wir lassen uns zurückbauen, als gehört allen anderen, gehört das alles. Und wir können höchstens mal sagen, hallo, glaub noch mal an Jesus. Gut, aber wir können sagen, nein, Leute, diese Erde gehört meinem himmlischen Vater, er hat sie erschaffen. Ihr habt es an euch gerissen. Aber es kommt mal der Tag, da müsst ihr dafür Rechenschaft geben. Und Gott hat eine ewige Geschichte mit dem, was ihm gehört. Und wird nicht zugeben, dass es in Schutt und Asche für Ewigkeit landet. Und zu diesem Gott gehören wir. Und wollen euch aufrufen, kehrt um und glaubt an Jesus, dem Herrn, dem König. Und das wird irgendwann offenbar werden, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und Paulus sagt, zieht euch nicht zurück, wie irgendwelche Angsthasen. Lasst euch nicht den Mund verbieten. Lasst euch nicht einschüchtern, als ihr mit eurer Religion ins kleine Kirchlein hinein und das andere gehört all den anderen. Nein, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Jesus ist öffentlich am Kreuz gestorben vor den Toren Jerusalems auf dem Hügel Golgatha. Das war eine Handelsstraße. Er sagte zu seinen Jüngern, was ich euch ins Ohr sage, das ruft von den Dächern hinaus. Paulus hat gepredigt auf den Märkten, zum Beispiel auch Areopag. Er hat gepredigt in den Synagogen, die waren öffentlich zugänglich. Und wenn gar nichts mehr ging, dann musste er woanders was mieten, etwa in Ephesus. Und er hat sich berufen auf den römischen Kaiser, vor dem er stehen wollte und Jesus bekennen wollte. So sieht das aus. Und davon ist die Bibel durchdrungen. Und der Teufel will, dass wir uns verkriechen, uns entmutigen lassen, dass wir müde werden, dass wir wie die Kleinen, jetzt meine ich nicht fremd durch Glauben, sondern mal auf Erde bezogen, dass wir wie die kleinen, unberechtigten Leute über diese Erde schleichen, das gehört ja allen anderen, und wir warten darauf, dass wir jetzt weggebeamt werden. Nein, diese Welt muss die Botschaft Gottes haben und es muss öffentlich sein. Und das ist unsere Herausforderung, weil genau dann wissen wir, wenn wir öffentlich sind und bleiben, kriegen wir auch Ärger. Diesen Ärger wollten die Christen loswerden damals, weil sie waren müde. Das kann ich verstehen. Und es ist gemütlicher, nicht öffentlich zu sein. Da kann man in seiner Stube sitzen. Aber in dem Moment, wo wir öffentlich auch den Anspruch Gottes propagieren oder proklamieren und der Glaube öffentlich ist, in dem Moment kriegen wir Gegenwind, aber wir werden froh werden im Glauben. Wir werden strahlen, wir werden gestärkt werden. Das ist das Geheimnis. Ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben. Auch wenn es um öffentlich geht. Also ich denke auch zum Beispiel der Marsch für das Leben, und ich komme da mit dem Beispiel noch zum Ende dann. Marsch für das Leben in Berlin, das ist ja fast die einzige christliche Demonstration, da geht es auch um Jesus, nicht nur um Leben erhalten. Letztes Jahr waren es 8.000, dieses Jahr waren es 3000 und die Gesellschaft freut sich, wenn es nächstes Jahr 1000 sind. Oder wer von uns schreibt Leserbriefe? Die sind öffentlich, tolle Möglichkeit. Wer von uns geht durch die Stadt, da wo die öffentlichen Bücherschränke sind und sagt zu Hause, ach, da habe ich im Regal ein Buch, das ist wirklich toll. Ich glaube, Bibel darf man nicht reinstellen, ne? Die würden sie rausnehmen, aber es gibt ja andere schöne Bücher. Ach, ein tolles Buch mit gutem Inhalt, ne? Das nehme ich, steck's rein, bevor es bis zu meinem Tod im Regal steckt und meine Kinder es in den Ofen werfen. Gebet beim Essen, so dass man es nicht, um damit eine Show zu machen, dann ist es falsch. Aber wenn es echt ist, gibt es ja nichts Normales auf dieser Welt, dass jemand Gott für das dankt, was er wachsen lässt. Als Christen haben wir die allerhöchste Normalität. Und deswegen können wir sie leben, ohne uns zu schämen. Oder ich bin ja nie ein Freund gewesen, wenn man da groß Kreuze trägt. Aber wenn ein Land säkular wird, und wir sind ein säkulares Land geworden, ne? Geht mal in die Großstädte. Wenn ein Land säkular wird, hat das vielleicht doch wieder eine ganz tolle Bedeutung, wenn jemand sichtbar ein Kreuz trägt. Wir kommen wieder in ganz andere Ebenen hinein, wo man sagt, wow, oder ein Aufkleber aufs Auto, Jesus liebt dich oder was auch immer. Meine Frau und ich haben gerade so überlegt, eigentlich sind wir Christen doch dumm. Wir haben christliche Sprüche, ne? So schön auf dem Plakat, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen und hängen das in unseren Flur. Ja, gut. Da haben wir im Wohnzimmer auch noch einen Bibelvers. Wumm. Die lasse ich auch. Ne? Finde ich auch nicht schlecht. Und im Keller wahrscheinlich auch noch eins. Und irgendwo hängt in unserer Wohnung auch ein Kreuz. Wir gucken kaum drauf und ich sage, ja, also eigentlich müssen wir uns das gar nicht auch, aber nicht so sehr erzählen. Die da draußen wissen das nicht. Und jetzt überlegen wir, ob wir uns ein schönes Holzbrett besorgen und auf diesem Holzbrett, wir wissen noch nicht welchen Spruch, und hängen das über unsere Haustür. Dahin, wo es hingehört, nämlich öffentlich. Wenn uns deswegen jemand steinigt, glaube ich nicht. Aber vielleicht wird mal jemand klingeln oder so, der Postbote sagen, Mensch, finde ich toll. In Norddeutschland hatten die Bauernhöfe früher fast alle in diesem Balken da vorne beim Giebel immer irgendwo ein Bibelspruch. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Es gab auch Bibelsprüche mit kehrt um, tut Buße. Also ihr müsst mal durch die Dörfer gehen im Norden. Das finde ich super toll, auch wenn die da drin sind vielleicht gar nicht mehr das glauben. Aber es steht dran. So, summa summarum, meine Frau und ich haben gesagt, wir überlegen mal, ob wir da so ein Brett über die Haustür machen. Und wenn jemand von euch einen guten Vorschlag hat für einen nicht extremen, aber doch guten Spruch, der ins Nachdenken bringt, dann sagt uns das. Und wenn jemand auch Künstler ist, kann das auch für uns draufschreiben. Aufs Brett. Und ich finde es toll, dass wir in Neustadt 6000 Zeitungen verteilen wollen. Das ist öffentlich und das lassen wir uns nicht nehmen. Und ich fände es super, wenn viele von euch mitmachen, sonst schaffen wir das nicht. Vom 15. bis 22. November, das wollen wir noch organisieren, wie es dann genau abläuft. 16 Millionen Haushalte in Deutschland haben das schon bekommen. Ich bin froh, dass es den Evangeliumsrundfunk gibt, der strahlt hinaus und Bibeldings da, Bibel-TV gibt. Da geht ja was hinaus und Leute hören und Leute sehen das. Ist doch herrlich. Und auch Gottesdienste sind für eine Gemeinde der maximal zugänglichste Rahmen für jemand, der suchend, fragend ist, auf dem Weg ist, Jesus zu finden. Und Gottesdienste lässt man sich nie schnell verbieten. Boah, das ist immer eine Riesenherausforderung, auch wenn wir jetzt in den Winter hineinkommen und wir wissen ja nicht, was für Auflagen noch kommen. Wie machen wir das? Ne? Nix, wir machen gar nichts leichtfertig. Denn man weiß ja nicht, was in ein paar Jahren mal kommt. Ne? Und im März, ich will nicht sagen, dass ich dann dagegen war ganz, aber im März, als weltweit innerhalb einer Woche alle Gottesdienste ausgeschaltet wurden, da war ich schon tief traurig. Ne? Ist doch logisch. Also wenn man das nicht wäre, Leute, dann hätte Gottesdienst ja nichts getaugt, oder? Dann brauchen wir auch keine Gottesdienste mehr. Ich war wirklich schon tief traurig, ne? Weil es das erste Mal wahrscheinlich in 2000 Jahren Geschichte, ohne dass wir Pest hatten. Bei der Pest hatte man ja gesagt, Leute, kommt und tut Buße und betet. War vielleicht hygienisch auch nicht immer ganz klug. Ne? Aber da geht es wieder darum, wie mit diesem Besitz, ne? Damals, als man zum Glauben kam, hätte man auf manches gepfiffen, auch wenn man ein Virus rumschwirrt. Jetzt ist es das Wichtigste der Welt und es könnte mir was passieren. Gedenke der vorigen Zeiten. Und wir bekommen eine Freiheit. Und wir müssen das mit den Gottesdiensten auch mal aus der Sicht Gottes sehen. Wir sagen immer, ich gehe in den Gottesdienst, damit ich was davon habe. Die Lobpreisleute sagen ja, wir machen Lobpreis, um Gott zu ehren und anzubeten. Da dreht sich das Ding ja um. Gottesdienst für Gott. Und dann haben wir den Globus im März und 1 Million, das sind mehr als 1 Million, 1 Million Lichter auf dem ganzen Globus am Sonntag. Und dann macht die Politik so und in einer Woche, 1 Million Lichter weg. Jetzt können wir sagen, wir haben ja zum Glück noch Internet. Und mein Glaube stirbt deswegen nicht, das stimmt. Aber wir hatten ja hier gesagt, wir ehren Gott. Das ist eine Welt, die Gott lobt. Kann man auch ein bisschen anders machen, Gott loben, aber das kann man nicht ersetzen. Und dann, 1 Million Lichter, wumm. Und Gott schaut von oben und sagt, ist dunkel. Und dann guckt Gott nochmal selber in die Karten hinein, war es jetzt ein berechtigter Grund oder hätte man noch? Und das können wir so schnell nicht beantworten, ich auch nicht. Ich will nur sagen, auch ein Gottesdienst ist eine sehr öffentliche Sache und über Gottesdienste wachen Pastoren und Verantwortliche mit Argusaugen, weil das eine ganz empfindliche Sache ist. Und es geht um Öffentlichkeit und dass Paulus sagt, zieht euch nicht zurück, das passiert so schnell. Es geht um Öffentlichkeit und Paulus sagt, werft das nicht weg, mutig, freimütig, öffentlich zu eurem Glauben zu stehen. Jesus zu bekennen, was kann uns denn schon passieren? Es ist die höchste Normalität, die es gibt, zu sagen, Jesus. Das ist normaler als zu sagen, Auto. Wenn wir es mal von Gott sehen. Also Auto können wir alle sagen. Ne? Ich würde zu meinen Nachbarn sagen, Auto. Ne? Aber noch normaler ist es, zum Nachbarn zu sagen, Jesus. Er ist der Herr der Welt, er ist der König. Und alle werden wir irgendwann mal unsere Knie vor ihm beugen. Hey, Jesus. Das ist noch viel normaler. Aber dem Teufel gelingt es, uns da so einzuschüchtern, ne? Das auf den Kopf zu stellen. Und das ist in vielen Ländern nicht. In Brasilien, wo ich da im Bus gefahren bin, da läuft jemand durch den Bus und spricht von Jesus und alles Mögliche. Andrew, der aus Indien kommt, wo Religion auch normaler ist, stellt sich in die Fußgängerzone maximal öffentlich. Das will eine Stadt nicht, aber Gott. Und es gibt nichts Normaleres, als zu sagen, hey Jesus, ich glaube an Jesus. Ihm gehört das hier alles. Er kommt bald wieder, du. Und dann wirst du auch deine Knie beugen müssen. Das ist normaler als Auto, weil die Autos, die hören irgendwann auf. Und das wünsche ich mir auch alles. Und da sollten wir uns immer wieder ermutigen, stärken und im Namen dieses großen Königs öffentlich unseren Glauben, maximal öffentlich, wie es geht, unseren Glauben leben. Amen. Ich bete noch. Herr, du hast gesagt, ihr seid das Licht der Welt, weil du das Licht der Welt bist. Und du willst uns helfen, dass wir leuchten. Jeder dort leuchtet, wo du ihn hingestellt hast. Dass wir ein Segen sind, dass wir deinen Namen bekennen und dass wir uns nicht einschüchtern lassen, Herr, sondern von dem Größten, Schönsten, Herrlichsten, Besten reden. Vielleicht auch, weil wir gar nicht anders können. Dass du uns erfüllst, immer wieder neu. Und uns aufrichtest, Herr, wo wir müde geworden sind. Wo wir vielleicht Angst haben. Wo wir uns auf uns selbst zurückgezogen haben und doch nicht glücklich geworden sind. Herr, wir danken dir, dass du uns noch Zeit gibst, dir zu dienen. Wir danken dir, Herr, dass wir auf dieser Welt deinen Namen bekennen dürfen. Auch hier in unserer Stadt, dass wir so einen wunderbaren Auftrag haben, so eine hohe Berufung und dass du uns darin segnest und uns glücklich machst, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.